Staffelfinale. Staffelfinale, Maria. Maria.
Yay, Staffelfinale.
Bin aufgeregt. Staffelfinale. Die 10. Folge der 1. Staffel. Fire in Blood heißt die. Mhm. Bin ein bisschen aufgeregt. So viel passiert.
So viel passiert.
Ich muss mich gleich zu Anfang über eine Sache aufregen, bevor wir irgendwie in die ganze Sache reinstarten. Im Vorspann wird, als würde uns der Vorspann sich noch über uns lustig machen, nochmal Sean Bean genannt. Ich war ein bisschen sauer.
Naja, man sieht ihn
gleich
ja auch noch.
Gleich als erstes. Bitte?
Man sieht ihn ja auch noch.
Naja, nu. Aber ich fand das ein bisschen eine Frechheit. Ich fühlte mich so von dem Vorspann so ausgelacht.
Ja.
Ja. So, jetzt können wir von mir aus loslegen. Das war, was ich loswerden wollte.
Finde ich okay. Es ist ja auch chronologisch richtig, weil der Vorspann kam ja als erstes.
Ja. Die Folge hat 9,4 auf IMDb und der Regisseur ist wie letzte Folge auch Alan Taylor.
Ah ja. So. Ja, das macht ja auch Sinn, weil das ja sofort so krass anknüpft.
Ja.
Ich dachte damals noch, neue Serie machen sie erstmal nur 10 Folgen, ab der nächsten Staffel werden es dann mehr. Das war leider nicht so. Hat man ja manchmal so, ne?
Ja.
Aber nischt es. Na gut, wir fangen an mit Neds Kopf. Also wer da noch sozusagen doch noch gezweifelt hat, wird dann in der ersten Szene eines Besseren belehrt, denn uns wird Neds Kopf...
Ja, es geht ja los mit diesem krassen, mit dieser Aufnahme von dem Schwert, von dem das Blut tropft und noch so einzelne Haare. Oh.
Genau. Und dann im Hintergrund so der Kopf, ne?
Ja.
Ja, ist total krass. Und Joran reagiert zum Glück direkt schnell mit Arya.
Ja.
Zerrt die weg und schneidet ihr die Haare ab und nennt sie immer Junge. Damit direkt klar ist, pass auf, du hast mit den Starks nichts zu tun. Du bist ein Typ, den ich mit zur Mauer nehme.
Ja, und du hast auch keine Zeit, traurig zu sein. Du hast keine Zeit, irgendwie zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Jetzt musst du funktionieren.
Genau. Reiß dich zusammen. Sei ein kleiner, gemeiner Junge.
Ja.
Wie wir wissen, ging das besser, als man so dachte. Krasser Tiefpunkt für Arya. Krasser Tiefpunkt für die erste Person oder Frau in dieser Folge. Da wird es noch mehrere krasse Tiefpunkte geben, die sozusagen eine tief und grundlegende Änderung in diesem Charakter beginnen. Und das ist die erste.
Gerade die Kinder machen das extrem gut.
Ja.
Also die Kinder sind in dieser Folge wieder sowieso, was die da zusammengecastet haben, finde ich immer noch krass. Also das Glück zu haben, da so oder halt so gut zu sein als Casting-Team, dass du halt solche Kinder findest, die das können. Mhm. Also ja, mach mal
absolut
weiter. Sorry.
Nö. Ich rede dreiviertel der Zeit, von daher. Ist mir auch an meiner Spur letztens aufgefallen, die ich dir geschickt habe. Ich wüsste nicht, wo du da mal gesprochen hättest, als ich mir die so angeguckt habe.
Naja, ich mache immer das Hintergrundgelächter, das ist in Ordnung.
Die nächste Szene ist wieder der Brand-Traum. Ich glaube, den hatten wir jetzt schon dreimal in der Staffel, ne?
Ja, aber diesmal ändert er sich. Also A, fängt er, was ich ja total lustig finde, er fängt an zu reden und man denkt irgendwie, das ist noch in seinem Traum.
Ja.
Bis dann die Kamera so rausfährt und das ist aber gar nicht im Traum, sondern er sitzt auf Oshas Schultern.
Genau, weil es kurz so aussieht, als würde er laufen, ne? Weil er auch so...
Ja, genau. Und es halt so genau dieselbe Aufnahme ist, die man sonst immer von ihm im Traum sieht.
Ja.
Und diesmal hat sich aber die Geschichte geändert. Diesmal hat ihn die Krähe runter in die Krypta geführt. Also er ist ihr gefolgt bis dahin und hat dort seinen Vater gesehen.
Genau.
Ganz creepy, ja.
Das also, da erfahren wir auch so zum ersten Mal, ich weiß, nee, nicht zum ersten Mal, aber dass Brands Träume mehr bedeuten als anderer Menschen Träume.
Ja, dass er da irgendwie eine Gabe hat.
Hm.
Und geht die Szene da schon weiter? Geht er da mit Osha runter? Also machen die das?
Ziehen
die das durch?
Ja, ja.
Das okay. Also die gehen runter in die Krypta und werden von Shaggy Dog angegriffen oder erschreckt. Ist aber auch ein sehr creepiger Wolf. Der erinnert mich so ein bisschen an, kannst du dich an die unendliche Geschichte erinnern?
Ja, genau. Oh. Wegen dem Wolf konnte ich diesen Film nicht gucken als Kind.
Ja, ich musste dann immer, wenn ich den nochmal gucken wollte, musste ich in der Szene dann weggucken.
Nee,
mir die Ohren zu halten.
Diese Anspannung, dass der kommt später, hat mir den Film verleidet. Also ich konnte den dann auch gar nicht mehr gucken.
Und da musste ich jetzt also in der Shaggy-Dog-Szene total krass dran denken.
Ja, total, weil der auch so aus dem Dunkeln kommt, ne?
Ja, genau. Und gefolgt von Rickon, der im Prinzip Osha und Bren erzählt und auch uns, dass er auch träumt.
Genau.
Und dass er seinen Vater da unten gesehen hat. Und das finde ich total creepy. Dieses Kind ist sowieso creepy. Ich finde, Rickon ist ein merkwürdiges Kind.
Total verwahrlost auch.
Ja, der macht halt irgendwie so sein eigenes Ding da auf irgendwie. Und auch schon, wie er da in der vorletzten Folge, glaube ich, irgendwie gesagt hat, hier, die kommen nicht wieder. Mama und Papa kommen nicht wieder und tschüss. Und jetzt träumt er das halt auch. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, das ist später verloren gegangen, dass irgendwie
George als hätten sie mit dem was vorgehabt, ne? So.
Ja, also als hätte der da echt eine gute Idee gehabt mit dem Kind und hat die aber dann irgendwie verworfen später. Beim späteren Schreiben.
Genau, als hätte Rickon sowas ähnliches wie Bran werden sollen, aber vielleicht so eine etwas grobere Version davon, weil wir wissen ja...
ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Rickon ist so die Darkseid-Version von Bran.
Genau.
Ich hatte immer so das Gefühl, aus dem wird was Böses. Weil der halt auch so einen bösen Wolf hat. Und ich dachte irgendwie, das wäre so was Metaphorisches, aus dem wird mal ein böser Stark.
Ja, genau. Dachte ich auch so, weil in der Szene greift Jackie Dog ja auch kurz an, dass der sozusagen, abgesehen von seinem Namen, so ein bisschen repräsentiert, was das Innere auch des Kindes ist. Ist ja bei den anderen auch so ein bisschen so. Und deswegen hätte ich es auch interessant gefunden. Übrigens, kleine Randbemerkung, im Buch geht Meister Luwin und nicht Osha mit ihm runter und wird auch gebissen. Also.
Naja gut, der Schauspieler hätte aber Schwierigkeiten gehabt, Bran auf den Schultern zu tragen.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich wollten wir auch noch mal so ein bisschen Osha besser kennenlernen, weil die ja dann auch eine große Rolle spielt.
Ja, und ach guck mal, sie hat auf dich gehört, sie hat sich die Haare zurückgebunden.
Sehr gut. Danke, Osha.
Sie hat auf einmal ordentliche Haare.
Finde ich gut. Ja, genau. Das ist dann, glaube ich, auch die Szene.
Ja.
Ach so, und im Buch ist es alles noch so ein bisschen mystischer. Also die Hunde fangen plötzlich an zu jaulen und Rickon weint kurz bevor der Rabe ankommt. Also da gibt's schon so ein bisschen etwas mystischer dargestellt. So. Ja. Nächste Szene ist, weil wir im Prinzip erfahren es jetzt alle, Cat geht zum Weinen in den Wald und Rob zum Bäume hacken.
Alter, diese Szene, ich habe mich so aufgeregt. Ich dachte, was ist denn mit dem Regisseur los? Das sieht aus, wie die beiden da miteinander sprechen und so von der Seite, so von der Sonne angestrahlt. Und das ist halt so was Melancholisches mit so ein bisschen Wind im Haar und so. Das sieht aus wie ein Märchenfilm. Ich weiß nicht, was der Regisseur sich dabei gedacht hat. Ich habe mich so aufgeregt. Also ich konnte mich an die Szene nicht erinnern, dass die mal stattgefunden hat.
Ja.
War aber dann auch wieder ganz glücklich. Und ich hoffe, ich vergesse sie auch bald wieder, weil das ist so schlecht gemacht. Also bei allem, was sonst so super cool ist, aber was zur Hölle ist, in der ich möchte, dass sich alle diese Szene nochmal angucken und sich eine Märchenmusik dazu vorstellen.
Und das dann die beiden verliebt. Schlimm.
Ja, oh. Ja. Nee, da habe ich mich echt geärgert, weil das dem Ganzen auch so, also dieses Licht und dieser Wind im Haar und so, das nimmt dem Ganzen so die Dramatik, das nimmt die Chance, nimmt Richard Madden die Chance, wirklich mal irgendwie zu zeigen, dass er auch spielen kann. Also ich finde, das ist einer derjenigen, die ich sonst nicht gut finde. Ich finde die meisten Schauspieler eigentlich super. Bei ihm habe ich echt Schwierigkeiten.
Also Rob, oder was?
Ich Rob nicht sympathisch finde. Bitte?
Ja, Rob.
Ja. Ja, bei Rob, weil ich finde, er spielt einfach nicht gut. Also er spielt so flach, er hat irgendwie so, er hat so keinen Tiefgang so richtig. Ja. Und die Szene, da hätte er mal die Chance gehabt und kriegt aber so ein Märchenlicht und so. Also ich meine, vielleicht mussten sie das machen, weil da so eh nichts mehr zu retten war. Ja. Aber also da kommt die ganze Szene ist halt irgendwie für einen Arsch. Die ist halt nicht ernst zu nehmen, so richtig, finde ich.
Mhm.
Sorry.
Nee, ich fand's auch ein bisschen komisch, weil sie irgendwie so, ach, ich weiß auch nicht, dieses sich dann so umarmen und irgendwie Rache schwören, das war irgendwie so un-Game of Thrones-ig. Also ich meine schon, klar, Rache schwören so, aber ich hätte mir eher viel mehr vorgestellt, dass das so eine düsterere Szene ist. So.
Ja, genau, irgendwie nicht so ein, ja, und dann bringen wir sie alle um. Also das war alles, okay, weiter.
Ja, ist auch wieder eine relativ kurze Szene, so im Prinzip nur für uns, aha, die wissen es jetzt auch. Nächste Szene ist, Cersei und Joffrey sind ja jetzt im Prinzip König und Königin, also auch wenn sie Mutter und Sohn sind, aber im Prinzip ist es ja so. Hören sich ein bisschen Musik an. Offensichtlich, also wurde
Queen Regent, ja.
Wurde der wurde ein Bade dabei gehört, wie er halt irgendwie ein König, Königin fachendes Lied singt. Was ich so lustig finde, weil ich mir in der Realität nicht vorstelle, dass die sich für sowas Zeit nehmen. Okay, pass auf, hol den ran, wir hören uns das Lied mal an. Das ist so
Quatsch. Aber ja, gut. Das gehört halt schon zur Strafe, glaube ich, dass er das halt vor allen nochmal singen muss.
Ja, ja, klar, aber das ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal.
Ja, trotzdem.
Ne? So. Und da ist mir aufgefallen, dass Lynn jetzt natürlich mit Joffrey, jetzt ist Schluss mit Müßiggang, der muss jetzt richtig, der hat plötzlich richtig zu tun. Da freut er sich aber wahrscheinlich, falls Freuen für ihn überhaupt noch eine Emotion ist, die er hat.
Ja, da kommt halt irgendwie dieses, also in der Folge insgesamt, also dass er sadistisch veranlagt ist, das war ja schon vorher klar, aber ich finde, in dieser Folge wird es so richtig klar, dass das sein treibender Charakterzug ist, der Sadismus.
Ja, oder das Einzige, was noch übrig ist, habe ich das Gefühl so.
Ja.
Genau, und dann hat Joffrey aber auch, was ich auch ganz schön finde, so für die Charakteristik von Joffrey, der ist zwar jetzt auf dem Thron, aber hat eigentlich gar keinen Bock. Also so, der hat dann irgendwie, übergibt dann an Cersei und geht dann mit Sansa spazieren, um lieber...
Ja, aber nachdem er entschieden hat, dass der entweder seine Hände oder seine Zunge verlieren.
Ach ja, stimmt, genau, soll er sich aussuchen, ne. Und in Ermangelung von Tieren, die er quälen kann, geht er dann mit Sansa spazieren.
Oh, Wahnsinn.
Und zeigt,
also von beiden so krass gespielt.
Ja, total krass, finde ich auch. Und da lernen wir sozusagen nochmal, also es ist ja immer schon klar angedeutet worden und auch gezeigt, aber da lernen wir nochmal die Abgründe von Joffreys Charakter kennen.
Ja, er quält Sansa damit, sich ihren Vater anzugucken.
Den also, Kopf oder den Kopf
ihres Vaters aufgespießt. Und der macht, also Joffrey ist ja schon intelligent, das kommt ja noch dazu, der ist ja leider nicht dumm. Also er weiß ja schon, was er damit macht, er will sie ja nicht nur quälen, sondern er will ihr auch klar machen, so pass auf Mäuschen, du hast überhaupt gar nichts mehr zu melden und du machst ab jetzt nur noch das, was ich dir sage und wenn ich dir befehle zu leiden, dann leidest du. Und sie widerspricht ihm ja dann einmal, muss sich dann vom Hound schlagen lassen. Oder nee, von Sir Meryn Trent.
Ja, nee, nicht vom Hound, ja genau.
Genau, Sir Meryn Trent übernimmt, weil Joffrey keine Frauen schlägt. Und dann überlegt Sansa kurz, man sieht das so richtig, ich finde das, und das ist halt, da habe ich so eine Achtung vor, wie sie das spielt. Man sieht halt, wie sie nach unten guckt, weil sie stehen da auf so einem kleinen Gang zur Stadtmauer. Und sie guckt halt nach unten und man sieht so richtig, wie sie den Gedanken durchspielt, irgendwie ihn jetzt einfach runterzustürzen und alles wäre vorbei.
Also sie geht auch so ein paar Schritte auf ihn zu.
Genau, und der Hound sieht es, erkennt es, unterbricht sie. Und aber am Ende von der Szene steht sie ja auch nochmal alleine da und schaut nach unten. Und da, finde ich, sieht man auch nochmal, dass sie halt auch überlegt, ob sie sich nicht einfach runterstürzt.
Ja.
Um ihr Leid ein Ende zu machen und guckt dann aber nochmal auf den Kopf ihres Vaters und entscheidet sich um. Und das, da passiert halt so viel in so kurzen Abfolgen, was ich echt,
ja, ist schon krass. So, sie entscheidet dann sozusagen zu handeln, wie ihr Vater gehandelt hätte und eine starke Stark zu sein. Und das ist halt für mich auch die Szene, nicht die, wo ihr Vater geköpft wurde, sondern die jetzt, wo ich das Gefühl habe, dass das ihr charakterverändernder Tiefpunkt ist sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil da ist sie ja, als er gekopft wurde, sage ich mal, auch so ganz ladylike in Ohnmacht gefallen. Da war jetzt noch nicht viel. So, aber dass dieser Moment ist eben so dieses, sie ist eine Stark.
Die Entscheidung.
Genau. Oder zumindest erstmal die Entscheidung weiterzumachen oder irgendwie stark zu sein. Stark halt. Okay. Das war uns allen ein bisschen unangenehm. Und da ist auch der Hound, da war ich damals auch verwirrt, plötzlich so am Rumempathisieren. So.
Ja. Ja, aber das, also im Prinzip, ich glaube, wenn man dem Hound unterstellt, dass er eigentlich kein schlechter Mensch ist, sondern nur verroht, irgendwie, dann wird das auch in den Szenen vorher schon immer mal wieder
kommt. Genau, es wird schon so angedeutet.
Raus, dass er eigentlich,
genau, gerade zwischen den beiden auch. Ja. Und er gibt ihr sozusagen als Rat, mach einfach alles, was er sagt.
Und er sagt auch, hier behalt das, diesen Lappen, den ich dir da gegeben habe, du wirst den noch brauchen. Auch sehr beruhigend.
Ja, total. Ach, so eine Ehe mit Joffrey, war, die wünscht man ja seinem ärgsten Feind nicht.
Nee.
Nächste Szene.
Ja.
Wir befinden uns im Camp Rob und nehmen teil an der großen welchem König folgen wir jetzt Diskussion. Und der eine Typ, dessen Namen ich immer vergesse, der die beiden Finger verloren hat.
Great John Amber.
Genau, da ist offensichtlich der Trick, BFFs mit dem zu werden, ihm halt zwei Finger verlieren zu lassen, weil der ist sein grob größter Fan. Ja.
Aber da kommt es halt her, ne? Da kommt dieses der König im Norden Sache her. Also im Prinzip ist ja die ganze Szene so, der Norden erklärt sich erstmal für sich selber unabhängig.
Genau.
Haben wir den anderen noch nicht mitgeteilt, aber wir für uns erklären uns schon mal für unabhängig.
King of the North.
Unseren eigenen König aus und der ist Rob. Und daher, das halt taucht das erste Mal dieses der König im Norden.
Genau, und da haben wir nach der letzten Folge Chanting-Szene Schwert, 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 Schwert haben wir jetzt King of the North, King of the North. Also die machen es ja im Prinzip wieder. Früher gab es ja auch schon King of the North. Also das ist ja sozusagen eine Wiederherstellung der alten Tradition.
Und alle neigen so ein bisschen zur Melodramatik und müssen dann irgendwie große Reden schwingen und sich dann irgendwie mit ihrem Schwert ihrem König unterwerfen.
Genau.
Und ich glaube, Catelyn sieht das so ein bisschen mit so gemischten Gefühlen. Also die ist da noch nicht so überzeugt, dass das alles so gut ausgeht.
Aber wir vergessen halt auch zum einen immer, dass der King of the North 16 Jahre alt ist.
Weil, ja, oder lassen 18 sein, aber...
Nee, also im Buch ist er halt 16. Nee, genau, im Buch ist er, glaube ich, noch jünger und hier ist er 16. Also auf jeden Fall sieht er halt aber aus wie 30, deswegen machen wir uns da gar keine Platte. und zum anderen weiß Catelyn, weil sie schlau ist natürlich, der King of the North ist natürlich, das ist natürlich eine noch umfangreichere Kriegserklärung. Also.
Ja. Ja.
An die Lannisters. Also sie weiß einfach nicht genau, wie es weitergeht und will jetzt nicht noch mehr Familienmitglieder verlieren.
Ist dir übrigens aufgefallen in dieser Szene, in der, wenn der Great John Amber spricht, dass da so eine Frau so ganz komisch lacht? Auf die, das war die Mutter von Lyanna Mormont. Also das ist die.
Also die hängt
Mage
jetzt
Mormont.
Die ganze Zeit sozusagen in der Peripherie.
Ja, ja, die ist da mit unterwegs. Also die ist da quasi mit am Start.
Ja, Cat hat sich überlegt, ich mach mal jetzt, wo der König des Nordens klar ist, einen kleinen Spaziergang zu Jaime und mach ein bisschen Smalltalk.
Der die Szene habe ich nicht.
Mehreren dummen Smalltalks.
Ja, aber was ist da ihr Ding? Was will sie? Also,
ich dachte, sie will rausfinden, was mit Bran.
Ja, aber also, ja, na gut, du hast es erfahren, was sie eh schon wusste. Also.
Aber sie hat immer noch nicht erfahren, warum.
Nee, das erzählt er ihr nicht. Nee. Ist ja nicht doof.
Aber gut ist auch, als er unglaublich ekelig frech ist und sie ihm dann eine knallt und er sagt, ich stehe auf gewalttätige Frauen, denkt man so, no, okay.
Ja, aber also Jamie bekleckert sich da auch nicht gerade mit Charakter rum, also.
Nee, überhaupt nicht. Sie sind beide furchtbar.
Ekelhaft, ja.
Ist auch so, wo ich mir denke, ach komm, Catelyn, jetzt geh doch mal ein bisschen auf deinen Sohn anstoßen und lass doch jetzt hier mal den Lannister liegen.
Ja, also entweder sie zieht da irgendwas durch, aber so schwächt es sie halt total, weil sie lässt halt am Ende den Stein fallen, den sie da über den Schädel zieht und zieht wieder ab. So richtig, also.
Ich glaube, dass sie da.
Erreicht?
Also ich glaube, dass sie jetzt da nicht mit einem Plan hingegangen ist, sondern eher so hingetrieben wurde, weißt du, so ein bisschen so, ich muss wissen, was das für ein Mensch ist oder so, weißt du, so eine typische Catelyn-Sache.
Ja, also ich bin ja eh kein Fan von ihr, von daher.
Sollte man auch nicht sein. Also es gibt nicht viele Gründe.
Nee.
Nächste Szene, der nackte Baby-Lenzel.
Alter, und ich habe das nicht gecheckt. Ne? Ich dachte erst so, wer spricht denn da und wer ist die Frau, die da nackt am Bett sitzt? Und bis er sich dann gedreht hat und dann, ach ja, stimmt.
Baby Lenzel ist ganz aufgeregt wegen dem Krieg, weil er offensichtlich keine Ahnung hat, was Krieg bedeutet, aber er ist ganz aufgeregt. Und meinst du, da wird angegriffen? Und meinst du, da reiten jetzt alle los? Cersei nur so super genervt, schickt ihn wieder ins Bett. Komm, leg den mal wieder hin.
Ob das seine echten Haare sind?
Ja, ich glaube schon. Ich habe mich nur immer gefragt, ob das ein Auftrag war, den er hatte, dass er so so trainiert und so zulegt, oder ob das quasi passiert ist und sie das mitgenommen haben.
Ich glaube, der ist einfach erwachsen geworden.
Nee, der hat ja richtig
schon irgendwie gesagt haben, ja, das werden die ihm schon irgendwie nahegelegt haben wahrscheinlich.
Das ja, weil der ist ja, der hat ja mindestens 20 Kilo Körpermasse zugelegt. Also so, der ist ja viel, viel breiter geworden.
Ja, das stimmt.
Genau, also da lernen wir in dem Moment sozusagen, dass Cersei insgesamt gerne in der Familie rumvögelt. Dass das so, dass sie da nicht bei ihrem Zwillingsbruder halt macht, sondern auch gern nochmal, weiß ich gar nicht, Neffe oder Cousin oder was?
Ihr Neffe, nee, warte mal, von ihrem Vater, der Bruder, das Kind, von ihrem Onkel, der ihr Cousin, oder? Ja. Von ihrem Vater,
ja, genau.
Sein Bruder,
Cousin.
Der Sohn, sein
ja.
Ihr Cousin.
Genau. Dann sind wir auch schon in der nächsten Szene. Tyrion erklärt der Old White Man Gang, dass jetzt mit Frieden wohl nichts mehr ist. Als die noch Ideen haben, wie man das vielleicht noch irgendwie aushandeln könnte. Und in dem Moment scheint Tywin erstens, weil er überlebt hat, die Schlacht, und zweitens, weil er eben das gerade gesagt hat, festzustellen, vielleicht ist das doch nicht der dümmste Mensch der Welt.
Ja, ja, er hat halt strategisch, also im Gegensatz zu allen anderen am Tisch offensichtlich, zumindest ein bisschen was verstanden.
Ja.
Indem er halt sagt so, okay, also das mit dem Frieden, das hat sich jetzt, das hat Joffrey gerade für uns erledigt, indem er Ned Stark geköpft hat.
Ja.
Wir müssen jetzt alles, was wir vorher so anplänen, ist jetzt, also auf jeden Fall setzt sich Rob hier nicht mit uns an den Tisch und quatscht ein bisschen ab. Das können wir knicken.
Trotzdem finde ich von geh mal an die Front und lass dich umbringen zu ich schick dich als Hand, als quasi fast wichtigste Person im Reich nach King's Landing, ist mir das...
Auch ein bisschen weit. Ja.
Ja, das ging mir zu schnell, nur weil er eine Sache sagt, die doch relativ klar auf der Hand liegt.
So. Ja. Ja.
Ich verstehe schon, was die Szene wollte.
Und vielleicht ist es auch nur so ein bisschen vorgeschoben von Tywin, also dass er halt sagt, okay, der ist schlau, aber er braucht halt jetzt tatsächlich jemanden einfach aufgrund dessen, was Joffrey gemacht hat. Braucht er jemanden, der nicht Cersei ist, weil Cersei ist nicht in der Lage, offensichtlich. Er braucht jemanden in der Stadt, der auf Joffrey aufpasst und dafür sorgt, dass der nicht noch mehr Unheil anrichtet.
Ja.
Und er hat ja niemanden sonst. Wen hat er denn sonst? Er kann nur noch Tyrion schicken und dann schmiert er ihm halt noch ein bisschen Honig im Bart und irgendwie sagt ihm nochmal, du bist ja mein Sohn oder irgendwie sowas, wo Tyrion gleich Tränen in den Augen hat und ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich da so ein 180-Grad-Wandel in Tywin vollzogen hat oder ob er nicht einfach nur jetzt eine Lösung braucht für seine Probleme.
Ja, naja, wahrscheinlich so irgendwas in der Mitte. Also ich glaube, vorher hat er schon gar nichts von ihm gehalten. Also so auch nicht unbedingt bemerkt, dass er vielleicht ganz schlau ist. So.
Und er gibt halt Tyrion noch mit auf den Weg, dass er Shae auf gar keinen Fall mitnehmen darf.
Genau. Da weiß ich jetzt nicht so richtig, warum eigentlich, ob das so ein Machtzug ist oder ob er Angst hat, dass er gleich wieder heiratet, aber keine Ahnung.
Naja, also A, ziemt sich das, glaube ich, nicht und B, ich glaube, er quält auch einfach seine Kinder gerne. Also,
und vor allen Dingen Tyrion, ja.
Ja.
Ich habe hier übrigens zu stehen, Tyrion bekommt den Handjob.
Sorry, das hat einen Moment gedauert.
Aber ich habe es jetzt auch erst beim Lesen gemerkt. Gestern beim Aufschreiben ist es mir nicht aufgefallen. Vor allen Dingen, Tyrion bekommt den Handjob und ist verwirrt. Ja, das ist Nächste Szene. Khaleesi hat einen Kater und ihr Kind ist tot. Harte Nacht.
Die hat einen Kater?
Ich finde, so wacht sie auf. Sie wird so aufwecken, blinzelt so in die Sonne, als hätte sie einen Kater.
Mäuschen, die hat gerade, naja, gut.
Nee, ich weiß. ja, das geschuppte Kind. Ich frage mich, ob die ihr das nur erzählen oder ob das wirklich so war.
Na, also ich würde denken, das erzählen die ihr nur. Ich kann mir nicht vorstellen, also das erzählt ihr ja nur Miri Mazdur, das erzählt ja ihr sonst keiner.
Mhm.
Das
sagen ja auch, also, oder hat nicht, Jorah hat doch auch sowas gesagt. Jorah sagt es ja und dann beendet Minimaster das nur, weil er das nicht so richtig über die Lippen kriegt. Weil er sagt doch so, es war und dann kommt die doch rein und beendet den Satz.
Ja, aber vielleicht wollte er nur sagen, er war tot, also dass er tot geboren ist, quasi.
Nee, das sagt er ja gleich und dann setzt er halt noch an. Also nee, das, ich glaube, dass da wirklich irgendwas nicht okay war. Aber das heißt ja nicht, dass die Alte das nicht trotzdem war.
Aber sehen wir nicht später nochmal in irgendeinem Traum, wie sie ihr Kind sieht oder so?
Ja, mit Khal Drogo, aber das hat ja nichts zu sagen.
Okay.
Also es kann ja auch sein, dass sozusagen die Alte ihr irgendwas gegeben hat und dann wurde das so deformiert in ihr drin, bevor sie, weißt du?
Aber sagt sie nicht irgendwie, dass sie, naja.
Also weil Drogo zumindest wird uns das so suggeriert, hat das auch gesehen, das Kind. Und will ihr sagen, aber dass mit dem, was also, nicht gestimmt hat und aber.
Ja, aber wenn, dann ist das mit Sicherheit, ist das mit Sicherheit die Magie. Also ich glaube, das Kind wäre sonst ohne Miri Mazdur nicht nur am Leben geblieben, sondern auch normal gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Ich hatte ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, dass das vielleicht irgendwas wegen ihrer Drachenmuttersache ist, dass sie da so einen halben Drachen.
Ja, weil mit den Schuppen und so.
Ne? Ja, genau.
Und für so kleinen Flügeln und so. Ja, aber ich glaube, das wäre trotzdem ein normales Kind. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich Drachen gebiert.
Nee, weißt du? Aber naja, wer weiß. Auf jeden Fall lief das also nicht so gut. Und Da ging die Bezahlung offensichtlich, da hat sie das Kleingedruckte nicht gelesen, weil die Bezahlung war dann nicht nur ein Pferd, sondern auch ein Kind.
Ja.
Und das ganze Kalasar ist auch weg, oder zumindest die meisten, weil das zugegebenermaßen übrigens auch wirklich ein bisschen krass war, was da ablief. Und die Haare sind noch wirrer. Und das ist halt so wie Sansa und Arya Khaleesis krasser Tiefpunkt, als sie sozusagen endlich begreift in dem Gespräch mit der, was sie dann zu zweit haben, was sie eigentlich gemacht hat, was da eigentlich passiert ist.
Ja, das definiert sie halt total. Also es verändert nicht ihren Wunsch, dass niemand versklavt sein sollte. Also das ändert sich ja nicht.
Nee.
Aber es macht sie hart und es lässt sie eigene Entscheidungen treffen.
Total. Na, also in allen Frauen bricht halt in der Folge so ein Stück Naivität.
Ja,
und so. Und die werden halt alle so hart gemacht. Und man sieht immer die Szene, wo sie von dieser totalen Trauer in ihren Augen zu dieser Härte finden, sozusagen so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
In der Szene ist es halt auch ganz krass, weil die Hexe macht es uns ja sehr leicht und erklärt einfach, was genau sie da in welchen Schritten gemacht hat. Da lässt
und auch wohl wissend, dass sie das wahrscheinlich nicht überlebt. Also die hat ja...
Ja, total. Die ist halt so arrogant, die sagt halt, das ist hier, ich muss eh sterben, aber ich will, dass du auf jeden Fall noch die... Trauer ja, erfährst, dass du daran schuld bist, weil du hast mich das ja alles machen lassen.
Ja, und sie erklärt auch, also ich kann sie so ein bisschen nachvollziehen, ne? Sie erklärt halt irgendwie, dass Daenerys sie nicht gerettet hat, sondern dass sie vorher schon dreimal vergewaltigt wurde und dass sie gesehen hat, wie Frauen und Kinder erschlagen wurden und Leute, die sie kannte und so. Also sie ist halt schon viel früher innerlich gestorben und will einfach nur noch verhindern, dass quasi ihr Daenerys Sohn die Dothraki anführt und dass es weiter so geht. Dass weiter ein dothrakisches Heer durch die Gegend reitet und Leute tötet.
Ja. Ja, es ist halt wie immer nicht alles so schwarz und weiß.
Nee.
Aber da hätte sie sich dann nachts reinschleichen können und hätte man da die Sache mit dem Pferd nicht. Naja.
Naja, das ist natürlich halt knallen.
Genau, also das ist so ein bisschen die Szene, wo wir sehen, dass mit der Khaleesi ab jetzt auch nicht mehr zu spaßen ist. Allerdings wissen wir auch gleichzeitig, dass sie jetzt zumindest aktuell nicht nur emotional auf dem Tiefpunkt ist, sondern auch was ihre Ressourcen angeht.
Ja.
Weil Khal Drogo ist eine leere, atmende Hülle und das Kalasar hat sich, was weiß ich, auf 10, 15 Menschen verkleinert, die auch nur noch wahrscheinlich die Alten und Kranken sind, die nicht alleine weglaufen können.
Ja. Naja, sie hat halt noch, sie hat noch Jorah und ein paar ihrer engsten, ja, lasse 20, 30 sein, aber
ja,
viel genau. Mehr ist es auf jeden Fall nicht.
Nee. Und damit kommen wir zu John, aka ich treffe die besten Entscheidungen, Snow. Und da war das AKA total überflüssig, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der in einer Nacht- und Nebelaktion desertieren will. Und Sam über den Haufen reitet, der versucht, ihn aufzuhalten. Aber das ist tatsächlich das einzige richtige, der einzige Kommentar, der da richtig ist. Ein tiefes Stöhnen.
Ja, halt, ja, es ist halt John, ne? Ich meine, gut, man vergisst halt auch immer, dass die halt wirklich jung sind und irgendwie, das macht halt alles mehr Sinn, wenn man sich vorstellt, dass die 14 sind. Aber auch dann. Ich find's halt dann irgendwie schon wieder ganz niedlich, wie seine Buddies ihn irgendwie aufhalten und quasi ihm den Eid vorsprechen und ihn damit irgendwie überzeugt kriegen.
Aber ganz ehrlich mal, dann hätten sie die auch echt jünger casten müssen, damit das glaubwürdig rüberkommt, dass die alle andauernd so...
Ja, aber das kannst du halt dann aufgrund anderer Sachen nicht machen.
Ja, nee, ich weiß schon, aber trotzdem so, weißt du, weil so für mich, das sind halt für mich Männer Ende, Mitte 20, die... Also so, da hat man dann halt ab und zu Probleme. Also das fällt mir dann im Buch auch tatsächlich leichter zu glauben, so, ne?
Ja, also ich finde jetzt nicht, dass John aussieht wie Mitte 20. Also ich nehme ihm so die 19, 20 noch so gerade ab. Ich finde, die hätten halt so an den Bärten ein bisschen sparen können. Hm. So, bei allen.
Ja.
Einfach ein bisschen mehr nackte Babyfaces und so und dann. Aber es macht halt John leider so ein bisschen unheldenhaft. Aber das ist er ja auch zu Anfang, ne? Also es ist ja
total.
John ist ja nicht als Held geboren, sondern der wächst ja tatsächlich irgendwie stetig an seinen Aufgaben.
Ja. Naja, und wie wir ja dann auch gleich erfahren, kriegt er sich ja auch wieder ein. Aber jetzt ist die nächste Szene erst eine bockige Shea, die laut, obwohl er gerade sagt, der Vater hat verboten, dass sie mitkommt, dann schämt ihr euch meiner? Wo ich sagte, nee, er hat ja gerade gesagt, der Vater hat es verboten. aber Tyrion lässt sich ja dann einlullen und dann, ja.
Naja, Tyrion hätte auch ohne, aber na gut.
Ja, wahrscheinlich. Aber in dem Moment verstehe ich, das ist halt, ich finde, hier kommt schon so ein bisschen durch, wie sie dann später geschrieben wird im Schloss, dass sie es so allen so schwer macht. Also so, und ich verstehe, dass Tyrion doch gar nicht diese, also da geht es doch nur um ihre Sicherheit und so, ne? Ja, da können wir uns später noch drüber aufregen. jetzt wird erstmal hinter John hergejagt, die Gang. Finde ich, das ist so eine süße Szene irgendwie, finde ich. Auch so ein bisschen Slapstick-mäßig, als sie Sam vom Ast haut. Und John das auch mitkriegt, dass irgendwer sich wohl verletzt hat und dann wieder zurückkommt, ist so lustig, weil das ist alles so niedlich.
Ach so,
ich
kann jetzt erst, sorry.
Genau, und dann gibt's so ein bisschen Group Pressure und die sagen alle nochmal das Gedicht auf.
Das Gedicht.
Genau, und dann lässt er sich ja halt doch noch belehren, zum Glück.
Ja.
Und kommt wieder mit zurück. Einer der wenigen nicht beratungsresistenten Starks. Dann haben wir wieder die Khaleesi.
Ja.
Ich habe hier zu stehen, Khaleesi, die Khaleesi gibt alles. Aber ich weiß gerade nicht genau, in was.
Was sie alles gibt?
Ja.
Ist das schon die Szene, wo sie... Ist das die Szene, wo sie eine Entscheidung über Drogos Leben fällt? Oder... Weil was anderes kann es ja eigentlich gar nicht sein.
Ach ja, genau. Genau, das ist das, wo die da zusammen rumliegen, genau.
Ja, also sie nochmal irgendwie ihm sagt, dass sie ihn liebt und alles. Also weil... Das sieht ja so ein bisschen aus, als wäre er hätte er so eine Art Locked-In-Syndrom.
Ja, ein bisschen autistisch auch, ja.
Ja, naja, wo er einfach, er kann halt nicht mehr, als wäre er da irgendwo noch drin, aber er kann halt sich nicht mehr äußern, nichts mehr machen, keine Ahnung. Vielleicht ist er aber auch einfach auch gar nicht mehr irgendwo da drin. Auf jeden Fall, nur für den Fall, dass er da noch irgendwo drin ist, sagt sie ihm nochmal, kannst du dich daran noch erinnern und... Hier, meine Sonne, meine Sterne, mein alles. Wie geht das richtig?
Weiß
Mond
ich auch nicht
meines,
mehr.
Mein Mond meines Lebens, meine Sonne, meine Sterne. Und trifft dann die Entscheidung, dass es kein lebenswertes Leben ist. Und
schon gar nicht von Karl. Ja.
Ja, und erstickt ihn. Und das finde ich super hart mit anzusehen, weil sich der Körper ja halt wehrt dagegen. Also sich nicht wehren kann, aber halt... Ja, sich gegen das Ersticken wehrt. Und das ist halt total Horror.
Dass sie es auch selber dann machen muss, ja. Total.
Ja, also das ist wahnsinnig emotional.
Was ich mich gerade frage, ist sie denn sowas wie, also die Hexe, ne?
Ja.
Ist sie sowas wie so eine Red Priestess, dass sie Leute wiederholen kann? Oder,
ich glaube, das ist das, was die macht, ist so Blutmagie, das ist... wahrscheinlich noch mal was ein bisschen anderes als
weil was ich mich frage ist, ob sie ihn auch hätte ordentlich wieder zurückholen können. Weißt du, ob es sozusagen beim Leute zurückholen so eine Art Ankreuzsituation gibt. Nur Körper, alles normal oder etwas beschissener drauf als sonst oder Vegetarier oder so.
Also. Ja, ich glaube, sie hat schon bewusst die Entscheidung getroffen, ihn am Leben zu erhalten, aber
ansonsten. Aber weißt du, was ich meine, ne? Okay, ja. Wenn ich dit Kräuter reinmache, die eine Kräutersituation hier, dann ist er ab jetzt unglaublich gut drauf, Vegetarier, der Rest ist gleich. Wenn ich dit hier meinst weglasse.
So eine Art Chemiebaukasten für Blutmagie.
Genau, das verschiedene Wiederholoptionen so. Nee, mach mal hier nur Körper, Seele, brauchen wir nicht. Auf jeden Fall eine traurige Szene, weil sie sich ja dann nochmal verabschiedet und ihn dann selber umbringen muss. Und jetzt sind wir in der Szene, wo Picel Ross so ein bisschen eine kleine Post-Sex-Tratsch-Situation, keine Ahnung, ihr so einen Schwank erzählt einfach, wie das mit den Königen läuft.
Ja, und sie interessiert sich ganz offensichtlich ja einen Scheiß dafür. Ich weiß auch gar nicht,
wie sie sich langweilt, ist so geil. Ja. Und dann macht sie aber noch so Pseudo, stellt dann noch eine Frage, ja, wie war das, was willst du denn jetzt erzählen? Er tut dann so, als wüsste er ja nicht mehr, worüber sie spricht. Ich meine, die Szene ist offensichtlich auch nur ganz klar für uns, weil er da nochmal diese Königin-Geschichte da irgendwie nochmal zusammenfasst oder so.
Ja.
Und das ist dann natürlich die Szene, die ja auch sehr bekannt ist, wo wir sehen, dass Picel eigentlich viel beweglicher und jünger ist. Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Und ich stelle fest, und da habe ich gestern auch ein Foto gepostet, wie geil ich sein Zimmer eingerichtet finde. Ich weiß nicht, ob du dir das Foto angeguckt hast.
Ja, habe ich gesehen. Da aber ich gucke es jetzt nochmal an.
Dieses eine Regal, wie geil da Sachen drin, wie cool das aussieht mit dem Spiegel an der Wand in den dunkel gestrichenen Wänden. Ich will jetzt so einen Raum.
Okay.
Ich war richtig aufgeregt.
Ich verstehe.
Das sieht doch cool aus.
Total super.
Also Picel ist vielleicht auch ein heimlicher Innendekorateur, ohne dass wir das wissen. Und was da noch alles, naja, gut. Jedenfalls auch eine Szene, die so ein bisschen war, finde ich, also wenn man es vergleicht mit letzter Woche, wie das mit Maester Aemon, dass das leider nie so richtig aufgegangen ist.
Ja. Ja, warum eigentlich, ja.
Offensichtlich sollten wir hier nur verstehen, dass das keine ehrliche Haut ist, aber da hätte ich die Szene nicht für gebraucht.
Nee, das wäre jetzt halt cool gewesen, wenn sein jugendlicher Körper noch irgendeine Funktion gehabt hätte. Also wenn das noch ihn irgendwie in irgendeiner Situation hätte mal treffen müssen, dass er sich entscheiden muss, das aufrechtzuerhalten, dieses Schauspiel, dass er alt ist. Oder halt irgendwie zu überleben, dann wäre es halt irgendwie cool gewesen, aber so ist es halt so ein bisschen verpufft irgendwie. Außer es ist halt ganz charmant. Ich meine, es muss ja auch nicht alles immer Konsequenzen haben, seien wir mal ganz ehrlich.
Nee, aber also bei so einer Serie fühlt sich das halt immer so an, dass wenn wir plötzlich ein Geheimnis erfahren, dass das dann irgendwie später nochmal zum Tragen kommt oder so. Und das kam, diese Picel-Sache hat mich auch echt verfolgt. Also so über die ganzen Staffeln immer, wenn ich gesehen, dachte ich, wann ist denn jetzt diese Jungsache mal ein Thema?
Man denkt halt jedes Mal daran, wenn man ihn sieht, dass er das ja eigentlich nur spielt. Also gerade in den späteren Staffeln, wo er dann irgendwie immer so langsam aus dem Raum geht. Und man das wirklich immer, also denkt so, Alter. Und die reizen das ja auch wirklich aus. Also es bleibt dann irgendwie so 10 Sekunden, wie er einfach nur den Raum verlässt.
Ja, genau.
Aber es kommt nicht vor.
Zumindest habe ich jetzt eine neue Pinterest-Raumeinrichtungsidee.
Sehr gut.
Nächste Szene ist Littlefinger und Varys im Thronraum.
Ja.
Und Varys hat so ein paar Anatomiefragen.
Ja, aber das ist so eine tolle Szene. Das ist immer, wenn die beiden zusammenspielen, fühlt sich das für mich immer an wie so ein Theaterstück. Das ist immer alles so schön, weißt du, die Dialoge sind immer so choreografiert irgendwie.
Na und vor allen Dingen, seit ich ja meine Erkenntnis hatte letzte Woche, Jahre zu spät, bedeuten diese Szenen für mich auch viel mehr.
Ja.
Weil sie nicht nur noch Littlefinger und Varys sind, sondern sowas viel Größeres repräsentieren für mich.
Ja.
Obwohl es hier nur darum geht, ja?
Ich finde es schön, dass die sich auch darüber unterhalten, ja genau, ob er eigentlich noch mit Bällen oder ohne Bälle und also ob seine Säule noch irgendwie einen Sockel hat oder so.
Oder ob er nur eine Ritze hat. Und dann sagt, ja, meine Ritze scheint dir sehr viel Angst zu machen.
Roy. Also ist auch, ich finde auch super, wie Varys auf jede Frage wieder, stellst du dir das oft vor?
Im Kopf? Ja, ja, genau. Wie läuft's denn da mit deinen Ideen im Kopf? Genau, und dann beendet Joffrey die Szene.
Ja.
Aber das war's dann auch schon. Also ja, durch reinkommen. Dann haben wir Arya und Jorin und Arya hat eine Liam Gallagher Gedächtnisfrisur. Schön Britpop in den 90ern. Da haben sie ihr ganz furchtbar. Das finde ich übrigens fast immer in Filmen oder Serien. Wenn Frauen in so Sachen so die Haare kurz geschnitten werden, sieht das immer super komisch aus.
Naja, in dem Fall darf es jetzt halt auch nicht wie ein vernünftiger Schnitt aussehen, weil er hat
nee,
das gerade mit
seinem
Schwert gemacht.
Nee, aber es sieht so aus halt wie so eine komische Kappe, was das ja wahrscheinlich auch ist, aber es sieht so komisch aus.
Nee, ich glaube, die haben die nicht echt die Haare auch abgeschnitten. Also sie hat die, glaube ich, tatsächlich auch sich schneiden lassen dafür.
Mhm. Naja, naja. Auf jeden Fall lernen wir hier jetzt ja auch noch ein paar Protagonisten kennen, die uns noch weiter verfolgen werden. Ohne dass wir es wissen, lernen wir Jacqueline kennen.
Ja, also er sitzt einfach nur da. Also genau, man sieht ihn ja noch nicht mal, man sieht ja nicht mal sein Gesicht. Ne? Nee. Man weiß nur, dass er da, also wir wissen, dass er da sitzt.
Genau. Heiße Pastete. Auf Deutsch auch. Auf Deutsch auch wirklich funktioniert wieder gar nicht.
Das klingt echt doof.
Und vor allen Dingen Gendry, den großen
den
Ruderweltmeister. Ja, der immer noch irgendwo vor sich hin rudert, wie ein Verrückter.
Immer noch am Rudern dran ist.
Ja. Und dann kriegen wir auch mal so eine ungefähre Idee von, dass es bis zur Mauer 1000 Wegstunden sind. Also da ist man tatsächlich eine ganze Weile unterwegs. Und damit beginnt Arya als Arry ihr neues Leben. Ohne Familie.
Naja, sie hat ja jetzt Gendry. Also es ist ja irgendwie, wird ja relativ schnell klar, dass Gendry jetzt und sie irgendwie so ein Ding sind. Mhm. Ein Team. Weil ja, er sie auch, also sie kann sich ja ganz gut selber wehren, aber er quasi auch nochmal vor Hot Pie klar macht, pass mal auf, Freund, so läuft es hier nicht.
Das ist auch ein bisschen weniger wohlfühlig im Buch, weil erstens mal kämpfen Hot Pie und Arry im Buch richtig, auch relativ gewalttätig irgendwie mit Blut und Steinen und richtig Verletzung.
Oh krass, okay.
Und Gendry mischt sich auch nicht ein. Also das ist sozusagen nicht so wohlfühlig, wie wir es jetzt in der Szene hatten, dass sie sofort so einen Beschützer hat und so. Die finden alle erst nach und nach so ein bisschen zusammen auf der Reise.
Ah, okay.
Also das sieht sozusagen am Anfang viel düsterer für sie aus, als wir es jetzt haben. Naja, aber da geht sozusagen Arias neue Reise los. Nächste Szene ist, das fand ich so lustig, wir sind wieder in Castle Black und Sir Mormon nölt rum, weil er jeden Morgen Schinken kriegt. Und will wenigstens Bier dazu. Also jetzt mal ehrlich.
Ja, der ist auch echt ein bisschen pisst. Also er versteht zwar, dass John, weil er sagt, ach naja, wenn wir hier jeden irgendwie töten würden, der mal irgendwie versucht hat abzuhauen, wenigstens warst du nicht im Ort. Wie heißt der Ort nochmal?
Oh ja, Moltown.
Ja. Moltown, ja, genau. Und hast ja da irgendwie die Nacht im Hurenhaus um die Ohren geschlagen, aber er ist halt trotzdem schon irgendwie sauer und enttäuscht, weil er eigentlich dachte...
Na, gerade nach der Schwertsache.
Ja, die hätten jetzt irgendwie, die hätten da was geklärt miteinander und so.
Ja.
Und
ich hatte schon Angst, er kriegt wieder Stubenarrest.
Ja, aber er erklärt jetzt halt eigentlich quasi John, dass er sich jetzt auch mal irgendwann entscheiden muss. Also er kann jetzt halt hier nicht immer irgendwie jeden zweiten Tag einen Anfall kriegen und einen Tag Alyssa Thorne angreifen, nächsten Tag versuchen abzuhauen und so. Also irgendwie
ist
jetzt auch mal gut.
Ja, und vor allen Dingen, was er macht, auch für uns, aber auch für ihn, ist, dass er ihm mal das große Bild gibt und ihm dadurch mal zeigt, wie unfassbar unwichtig dieser eiserne Thron ist für das Gesamtbild dieses Kontinents gerade, weil es da einfach im Norden eine ganz andere Situation gibt, die wir hier erstmal klären müssen.
Und das ist so krass, dass uns das eigentlich in der ersten Staffel schon gesagt wird und ich aber erst sehr, sehr viel später, ich glaube, so in der fünften ungefähr, gedacht habe so, ach krass, der Thron ist gar nicht so wichtig, ne? Irgendwie ist wahrscheinlich am Ende, wer auf dem Thron sitzt, spielt überhaupt gar keine Rolle. So, und dann dachte, ich hätte da irgendwie voll den Stein der Weisen gefunden. Letztendlich aber, dass uns in der ersten Staffel schon erklärt wird. Ich habe nur nicht hingehört.
Naja, also einerseits, also geht mir genauso. Einerseits liegt es aber natürlich auch daran, wie die Serie weitererzählt, dass wir den Thron immer noch irgendwie, dass der noch in unserem Wichtigkeitsfokus ist. Ist ja nicht unsere Schuld. Aber das finde ich ja auch gerade so gut daran, dass wir das irgendwie immer wieder vergessen, weil so geht's ja dem ganzen Land.
Ja.
Dass das ewig nicht ernst genommen wird. Alle so mit sich selber beschäftigt,
dass sie vergessen, ja. Ja, das stimmt.
Und jetzt ködert da sozusagen John final mit dem, was er eh immer wollte, jenseits die Mauer und dann auch nach Benjen zu suchen, nach Onkel ja. Benjen. Und dann reitet quasi ein Großteil von Castle Black endlich mal in den Norden. Da habe ich mich auch tierisch gefreut drauf.
Ja, aber sie sind ja auch nur noch gefühlt, also 30. Sehr viel mehr habe ich da noch nie auf einem Haufen gesehen. Also.
Ja, das stimmt. Angeblich sind da 1000 Leute. Naja. Und das Schöne war, dadurch, dass ich ja damals auch direkt bei Staffel 2 weitergucken konnte, gab es für mich kein so wie jetzt immer. Genau, also macht sich die Nachtwache jetzt auf, um quasi zu sterben, nehmen wir mal an. Jetzt kommt auch wieder eine extrem super wichtige, ikonische Szene, und zwar Khaleesi macht ein Feuer.
Ah ja, das ist so krass. Alles da dran. Ja. Also ihre Selbstsicherheit, die Dramatik, also es sieht auch total geil aus, finde ich, wie das Feuer so
total gut, haben sie mega gut gemacht.
Dann in den zweiten Kreis läuft und dann, das ist echt super gut. Aber sie macht es halt, also ich finde, das stärkt sie auch so, weil sie auch feststellt, dass Jorah noch gar nicht gerafft hat, dass sie sich nicht umbringen will. Und dann so, ach, darüber macht ihr euch Sorgen? Oh, wie süß, komm hier, Küsschen auf die Wange, alles wird gut.
Jetzt mal ganz kurz, ja?
Ja.
Geht sie da rein und ist sich sicher, dass sie das überlebt? Und wenn ja, warum? Oder geht sie da rein und sagt, ich will mit dem Khal Drogo gemeinsam auf dem großen Schimmel hinter der, was weiß ich, rein?
Ich glaube, also mein Bauch sagt, dass sie nicht glaubt, dass sie da drin verbrennt. Ich glaube, sie ahnt, aber es ist mehr eine Ahnung. Ich glaube, es ist ihr, der Outcome ist ihr, glaube ich, wurscht. Der Outcome.
Ja.
Weißt du?
Das dachte ich nämlich auch. Also so, wenn ich dann sterbe, dann mit
auch
ihm
gut.
So,
ich werde wahrscheinlich nicht sterben, weil mir tut Feuer nichts. Das hat sie ja jetzt ein paar Mal gemerkt irgendwie.
Ja.
Sie spürt irgendwas mit den Eiern ist und Feuer. Und ich glaube, das sind alles so intuitive Sachen, die sie macht. Und sie nimmt halt in Kauf, dass sie, wenn es schief läuft, dann stirbt sie halt und ist wieder mit Drogo vereint. Also das ist so, ich glaube, da gibt es keinen, das ist nicht entweder oder. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie sich umbringen will. Ich glaube nur, sie nimmt es halt im Zweifelfall, nimmt sie das halt mit in Kauf.
Ja.
Und sie verurteilt Mirima Zitur zum Tode, was ich echt ganz furchtbar finde, weil dieses am lebendigen Leib verbrennen ist halt irgendwie eine Horrorvorstellung.
Ja. Ich fand es trotzdem sehr befriedigend in dem Moment, dass, weil die ja vorher noch so ganz arrogant behauptet, ich werde nicht schreien.
Ja, genau.
Doch, Mäuschen. Mach du dir mal keinen Kopf.
Ich finde aber auch schön, dass Daenerys da eine Ansprache hält und sagt so, also das ist ja so ihr Ding und das wird es auch ab jetzt bleiben. Irgendwie, ihr seid jetzt alle frei. Ihr seid mein Khalasar, wenn ihr bleiben wollt. Das sagt mir halt auch, also dass sie schon glaubt, dass sie überlebt. Weißt du?
Ja.
Weil sonst macht das
ja
keinen Sinn.
Ja, das stimmt schon, aber uns wurde nie beigebracht, woher sie das hat. Also ich hätte ja cool gefunden, so eine Traumsequenz oder sowas, weißt du? Also dass die Hitze, dass sie ihr Hitze nichts tut, das wissen wir ja. Aber dass jetzt tatsächlich pures Feuer ihr auch nichts tut, das habe ich halt noch nirgendwo. Da hätte mir irgendwie vielleicht so ein Traum gereicht oder so, den sie vielleicht auch schon ganz am Anfang wegen mir gehabt hätte, als sie noch in dem Palast gewohnt hat oder so.
Ja. Wie ist das denn im Buch? Hat sie da Träume?
Nee, ich glaube, da ist es auch so. Ich finde, man sollte dich und mich schon immer auch nochmal ranlassen, die Szenen nochmal zu überschreiben.
Nochmal auf Logik zu prüfen, ne?
Ja.
Auf jeden Fall hauen ein paar ihrer Leute ab. Direkt. Nutzen gleich die Gelegenheit und sind fort.
Aber da wundere ich mich, warum die dann nicht schon mit dem großen Haufen weg sind.
Ja, keine Ahnung.
So eine komische, also ich meine, klar, ich verstehe schon, das ist in der Szene halt auch nochmal wichtig, dass sie sozusagen die wenigen Ressourcen jetzt dann auch noch verliert oder einige davon, aber es ist so für mich von der Logik der Leute, die weggehen, so unklar, dass sie sich jetzt nun, okay, warte, das wollte ich jetzt hier noch sehen. Aber jetzt geht wirklich.
Ja.
Weil dann würde ich doch wenigstens noch bleiben, bis sie verbrannt ist, die Olle. Also willst du so.
Ja.
Ja, das ist ja, ja, da ging es ja um die Emotionen.
Weiter?
Weiter?
Ja, sind wir da durch mit der Szene?
Ach so, nee. Sorry. Also ich war jetzt so verwirrt, weil du sonst nie weiter sagst. Ich wusste nicht genau, was will sie denn jetzt?
Sorry.
Ja, und dann hält sie ja, sie hält ja dann auch eine sozusagen der ersten, eine von, also, oder die erste von weiteren Millionen sehr geschrienen Reden. Das ist, wird ja auch ihr Ding.
Ja.
Und geht dann ins Feuer.
Ja.
Und wir enden quasi mit Babydrachen.
Moment, ist das schon der nächste, morgen ist das schon die nächste Szene?
Ja.
Direkt?
Ja.
Ach, da kommt nichts mehr dazwischen?
Nein.
Krass. Deswegen, ich dachte, da käme jetzt noch was und dann würden wir erst zum nächsten Morgen kommen.
Mhm.
Ja, also, Jorah geht gucken und Daenerys sitzt da im Feuer, wie Gott sie schuf, mit süßen Babydrachen.
Genau, die an ihrer Brust nuckeln, also, weil sie ja noch Milch hat, weil sie ja gerade schwanger war.
Was für eine krasse, schöne Szene. Also,
ja.
Ich mag die Drachen, sowieso, wer mag die Drachen nicht? Aber ich mag auch, wie sie halt so wie Phönix aus der Asche wieder auf, weißt du, so diese ganze Symbolik irgendwie, das ganze
total,
drumrum.
Total.
Das ist einfach so toll.
Und auch die Aufregung, dass es wirklich Drachen geben wird, war ja bis dahin auch nicht klar. Klar, die Eier und ja. So, wir haben schon geahnt, dass irgendwas mit denen ist, aber dass tatsächlich Drachen rauskommen, war ja unklar.
Ja, das stimmt.
Und im Buch sind auch ihre Haare weg übrigens. Nur mal so. Ach,
krass.
Was ja auch Sinn macht, finde ich. Wachsen dann halt so nach.
Ja.
Also da ist sie einfach nur ein Hautei. Aber sonst ist auch alles gleich. Mir ist übrigens noch eingefallen, was ich ganz interessant fand aus dem Buch noch, ist, dass John, als er wegrennt von Castle Black,
ja,
nicht selber zurückkehrt zu den Jungs, sondern John Ghost seinen Standort verrät.
Ah, okay.
Weil Ghost sozusagen auch will offensichtlich, dass er das nicht macht. Schieb mir gerade noch ein.
Ja.
Also wir enden sozusagen nach der letzten 9. Folge etwas versöhnlicher hier am Staffelende mit einer Aussicht auf aufregende Drachen- und Feuersituation.
Ja.
Und alle Mädels, alle Hauptmädels sind gebrochen worden und richten sich jetzt in unbekannte, aber spannende Richtung wieder auf.
Ja.
Als Junge, als Drachenmama und als Frau vom schlimmsten König der Welt. Gute erste Staffel. Immer noch unklar, warum mein Freund nach 8 Folgen und totaler Langeweile abgebrochen hat, aber da müssen wir wohl alle irgendwie durch. Und mit alle meine ich mich.
Ich leide da auch ein bisschen mit dir. Das ist echt, also wenn man jemanden, der das so gar nicht nachvollziehen kann, hat, ist das natürlich total.
Und er findet es auch übrigens nicht mal schlimm. Und er weiß auch, also er versteht auch, warum Leuten das gefällt. Also er hat nicht so ein, oh, ich find's so ätzend, weißt du? Sondern er meint, er find's halt nur, so, er langweilt sich da so super doll. Das ist echt Horror.
Ja.
Aber ich habe trotzdem den Hound als Pop-Vinyl-Figur bekommen. Also ich werde unterstützt in meinem Fandom.
Er hat uns ja auch, das müssen wir an dieser Stelle mal sagen, das Intro gemacht.
Genau,
stimmt.
Haben
wir es nie gesagt.
Haben wir
Dankeschön
nie?
Dankeschön. Haben wir nie gesagt.
Wir sind ja schlimme
Dankeschön
Menschen.
Dankeschön an dieser Stelle.
Ja, danke Nils.
Auch wenn das nie hören wird. Bitte?
Nee. Danke Nils, habe ich gesagt. Nee, wird er wahrscheinlich nicht, aber das wäre nun wirklich auch total absurd.
Ja, die Serie nicht gucken, aber uns dabei zuhören, wie wir auch irgendwie nicht nachvollziehbar die Storylines nacherzählen.
Ja. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr uns zuschickt, was für euch vielleicht krass war an der ersten Staffel oder wie ihr die erste Staffel empfunden habt, weil wir machen als nächstes wahrscheinlich nicht die erste Folge von der zweiten Staffel, sondern so eine kleine Rückblickfolge auf die erste Staffel. Und da können wir vielleicht auch mal Theorien wälzen oder wie es uns so erging und so einen groben Überblick über die ganze Staffel geben. Und da fände ich es toll, wenn ihr da eure Emotionen zuliefern würdet.
Ja, genau. Oder wenn wir über irgendwelche Sachen nicht gesprochen haben, die aber erwähnenswert sind oder über die man mal irgendwie nochmal reden sollte, dann sagt uns Bescheid.
Oder was ihr dachtet, wie es weitergeht, finde ich auch gut.
Ja.
Genau, das könnt ihr uns entweder schreiben an raben@zitadelle@gmail.com oder ihr könnt uns auch ein MP3 einquatschen und schicken, also wie ihr wollt. Wir können lesen
das ist
und
auch eine
hören.
Gute Idee. Ja, genau. Und auf Twitter unter @RadioCitadel.
Genau. Folgt uns, aber unauffällig. Genau, und auf Facebook auch. Also ihr findet uns überall. und schickt uns was und wir würden uns sehr darüber freuen. Ich würde jetzt natürlich eigentlich gern so ein Datum nennen, weißt du, was dann noch vor der nächsten Aufnahme liegt und so, bis wann, aber das schickt's einfach. Falls genau. Wir dann schon aufgenommen haben, lesen wir es halt in der Folge danach vor.
Ja, wir rufen auch nochmal in den einschlägigen Netzwerken dazu auf und dann
genau,
passt das.
Genau. Cool.
Okay.
Dann
danke für die erste Staffel, fürs Hören.
Ja. Ich fand's schau, wir machen weiter.
Genau. Bis dann.
Tschüss.